Blätter Podcast, der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Blätter Podcast. Heute geht es um den 20. Juli 1944. Genau vor 80 Jahren versuchten der Wehrmachtsoffizier Klaus Graf von Stauffenberg und seine Mitstreiter Adolf Hitler in seiner Wolfsschanze mit einem Sprengsatz zu töten. Das Attentat ist bekanntlich missglückt. Sie wurden hingerichtet, tausende Mitwisser wurden verfolgt. Und das Naziregime diffamierte die Attentäter als Volksverräter. Eine Einschätzung, die viele Deutsche auch nach dem Ende des Krieges noch lange teilten. Das Attentat vom 20. Juli 1944 und wie es in den vergangenen 80 Jahren interpretiert und instrumentalisiert wurde, das ist heute unser Thema. Mein Name ist Karin Gothe und ich freue mich sehr, dass die Journalistin Ruth Hoffmann hier im Podcast ist heute, um mit mir und mit dem Blätterredakteur Albrecht von Lucke darüber zu sprechen. Ruth Hoffmann hat lange zu dem Thema recherchiert und im aktuellen Blätterheft, im Juliheft, dazu auch einen schönen Artikel geschrieben. Er basiert auf ihrem Buch »Das deutsche Alibi«, das für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert war. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dieser Nominierung und herzlich willkommen Ruth Hoffmann und natürlich herzlich willkommen Albrecht von Lucke.
Hallo Karin, freue mich sehr. Hallo Ruth, ja, hallo. Das ist toll, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, vielen Dank.
Ja, der 20. Juli 1944, das ist ja so eine Art Mythos geworden inzwischen, mehrfach verfilmt worden und das Bild der aus Edelmut heroisch handelnden Offiziere, die sich als Einzige dem Diktator entgegenstellen, hat sich da so ein bisschen verfestigt. Was hat dich dazu gebracht, diese Erinnerung zu hinterfragen?
In der öffentlichen Wahrnehmung ist ja tatsächlich, also der 20. Juli, sagt auch vielen schon nicht unbedingt was. Wenn man dann Stauffenberg sagt, gibt es manchmal dann so ein bisschen, ja, da war was, so eine Reaktion. Aber weitere Namen, also selbst die Namen der drei Leute, die mit ihm erschossen wurden zum Beispiel, die kennt ja schon eigentlich niemand mehr. Und ich habe mich dann gefragt, wie kommt es denn dazu? Warum haben wir so eine verengte Sicht und so eigentlich eine falsche Sicht auf den 20. Juli? Und dann ist man bei der Rezeptionsgeschichte.
Wer gehörte denn dazu? Was sind das für Leute, von denen wir heute gar nicht mehr so viel wissen?
Es war eben nicht nur Stauffenberg, also dieser Begriff, der sich inzwischen schon synonym eingebürgert hat, das Stauffenberg-Attentat, ja. Also das wird weder Stauffenberg noch diesem Ereignis gerecht. Stauffenberg hätte diese Tat auch nie für sich allein reklamiert. Der hatte gut 200 Leute, die an der unmittelbaren Vorbereitung beteiligt gewesen waren. Und zum weiteren Netzwerk gehörten mehrere tausend. Und das waren eben nicht nur Militärs, sondern auch viele Zivilisten. Denn es sollte eben kein Militärputsch sein, sondern das Ziel war ein Staatsstreich und eben man wollte anschließend eine zivile Regierung einsetzen. Und dafür haben sich an diesem Tag im ganzen Land Zivilisten bereitgehalten und alle haben an diesem Tag ihr Leben riskiert, nicht nur Stauffenberg. Und das waren also ja nicht nur diese Berufsoffiziere wie Stauffenberg, sondern eben auch Arbeiter, Gewerkschafter, Christen beider Konfessionen. Und am Schluss öffnete sich das Bündnis ja sogar noch nach links. Also heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, der 5. Juli, ist der Tag, an dem Julius Leber verhaftet wurde. Und er wurde deswegen verhaftet, weil er im Einvernehmen mit Stauffenberg sich mit den Kommunisten getroffen hat, um das Bündnis eben auf eine noch breitere Basis zu stellen.
Das, finde ich, ist auch die ganz große Stärke sowohl dieses Textes, aber auch des ganzen Buches, dass du deutlich machst, wie breit der Widerstand war, dass du auch denen eine Stimme gibst, die man klassischerweise gar nicht mehr kennt. Du rechnest nicht ab, aber du sagst auch, was ich völlig richtig finde, eigentlich gibt es auch ein großes, nicht Versagen, aber ein großes, fast schon Beschweigen zum Teil der Sozialdemokratie, die ihre großen, ich sage es bewusst, auch Heroen des Widerstandes nicht gar nicht so in den Vordergrund stellt. Leber als einer, Mierendorf, viele, viele andere, die man gar nicht mehr kennt zum Teil, aber denen verleihst du einen Namen, ein Gesicht und es ist noch mehr, was zu diskutieren wäre. Du bringst in dem Buch ja eine große Einbettung des Widerstandes in die Vergangenheitsbewältigung der ganzen Bundesrepublik. Aber es gibt eine große Frage, die für mich sich auch aufdrängt. Was ist der 20. Juli eigentlich im Kern? Der 20. Juli ist in der Geschichte, die du später auch erzählst, ein Widerstand geworden, der viel mehr umfasst. Also im Streit zum Beispiel auch dann um das Widerstandszentrum, wenn man das so sagen darf, im Bendlerblock, wird der Widerstand ja geweitet. Und müsste man nicht dabei sehr unterscheiden zwischen dem, was wirklich Widerstand ist, der den 20. Juli ausmacht, das war ja ein Teil des Streits auch, und dem, was der größere Widerstand ist. Du nennst auch den kommunistischen, aber der hat ja mit dem 20. Juli nicht immer nur unbedingt im engeren Sinne was zu tun.
Also der 20. Juli ist ja auf eine Art ein Endpunkt einer langen, langen Entwicklung. Und natürlich ist die nicht linear verlaufen. Und auch da ist, glaube ich, unsere Vorstellung eine falsche, so als gäbe es eine geschlossene Gruppe, die sich zusammengefunden hat und dann diesen Entschluss gefasst hat und dann gehandelt hat. Und sie hatten auch schon in der Tasche, wie die Verfassung des nächsten Staates aussehen soll. Und also viele Fragen, die ich gestellt bekomme, gehen in diese Richtung. Das stimmt ja nicht. Also der 20. Juli ist letztlich ein Punkt, auf den viele Entwicklungen hinauslaufen und ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Gruppen, die ursprünglich tatsächlich erstmal nichts miteinander zu tun hatten. Und ich glaube, darin sieht man eigentlich auch, wie schwierig die Situation für alle Menschen gewesen ist, in dieser Diktatur überhaupt widerständig zu handeln. Es war eben nicht so möglich, dass man sich an einen Tisch setzt und möglichst viele Leute versammelt und sich dann einigt auf den einzigen Feind, sondern jede Kontaktaufnahme war eine Gefahr. Die Denunziationsbereitschaft der Bevölkerung war enorm. Also alles war ein großes Risiko. Und auch allein deswegen schon gab es eben kleinere Zirkel, oft nur über Freundeskreise oder alte berufliche Verbindungen von vor 33. Und diese Kreise finden peu à peu zueinander, auch unter großen Schwierigkeiten, auch unter großen Streit untereinander. Die waren sich nicht immer grün. Und in vielen Punkten sind sie es sozusagen bis zuletzt auch nicht geworden.
Konnten es ja nicht werden. Du beschreibst das ja auch sehr gut, weil es eben sehr unterschiedliche ideologische Ausgangspunkte gab, nicht? Du versuchst ja auch deutlich zu machen, auch die Kommunisten spielten eine große Rolle. Sozialdemokraten haben wir gesagt. Also, dieses Zusammenspiel, finde ich, beschreibst du enorm gut. Die Frage ist immer nur, und ich glaube, wenn man darauf nochmal eingehen darf, diese Frage geht ja ein bisschen auch darum, ist der 20. Juli dann nicht trotzdem das Datum dann gewesen, an dem dann eben doch eine bestimmte Gruppe, und das waren ja notwendigerweise die Militärs um Stauffenberg, dann zur Tat geschritten hat. Also, damit will ich sagen, der Streit um den 20. Juli, gerade auch in den 80er Jahren, mit Beginn der Ausstellung, die ja in den 80ern beginnt, noch in der Endzeit der Bonner Republik, kreiste immer sehr stark um die Frage, wer soll eigentlich zum 20. Juli gehören? Und da wehrten sich natürlich die Stauffenbergs und die Nachkommen zum Teil, aber auch die noch lebenden Akteure, weil sie sagten, wir wollen eigentlich nicht mit den Kommunisten beispielsweise mit dieser Ausstellung auftauchen, weil das Datum 20. Juli natürlich als der Tag der Aktion dann sich natürlich auf diese Akteure bezog, mit einem gewissen Übergewicht der handelnden Soldaten, die als einzige, ja, das beschreibst du ja auch, zur Tat schreiten konnten. Also ist da nicht tatsächlich ein gewisser Konflikt grundsätzlich angelegt, ja, in der Gleichsetzung von 20. Juli mit dem, was vielleicht dann insgesamt Widerstand ist. Das hast du ja auch beschrieben, nicht? Ist das nicht das Problem zum Teil?
Ja, die Gleichsetzung ist sicher problematisch. Die Auseinandersetzung drehte sich ja weniger darum, wer gehört zum 20. Juli oder wer hat dazu gehört, sondern wer gehört überhaupt zum Widerstand? Welcher Widerstand ist überhaupt legitim? Und da spielte ja zum Beispiel auch diese ganze Geschichte der Wiedergutmachungszahlungen eine Rolle, also wo ja auch per Gerichtsentscheidung sozusagen bestimmte Definitionen vorgegeben waren. Also Widerstand ist erst dann Widerstand, wenn er auch eine Wirkung, eine zu erwartende, wirklich greifbare Wirkung auf das Regime haben konnte. Also wenn er das Regime wirklich faktisch gefährden konnte. Und da fallen natürlich fast alle Widerständler schon mal per se weg.
Genau. Also auch alles, was Deserteure beispielsweise bedeutet. Und das war ein großer Streit.
Nicht das finde ich zum Beispiel auch total interessant. Ja, das war 2002. Erst 2002 hat der Deutsche Bundestag erst die Nazi-Urteile gegen Deserteure aufgehoben. Und 2009 erst die Urteile wegen Kriegsverrat. Das ist doch unglaublich, wie lange das gedauert hat.
Also die Rehabilitierung der Widerständler, die hat ja schon tatsächlich Fritz Bauer im Grunde jedenfalls auf juristischem Wege erreicht. Aber eben auch nur für eine schmale Gruppe im Grunde. Also es war ein mühsamer Kampf.
Also im Grunde hat sich die Rezeption dieser Widerständler, wie die Nazis es vorgegeben haben, dass es Vaterlandsverräter waren, noch unheimlich lange gehalten. Nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der Politik. Ab wann veränderte sich das denn? Oder gab es irgendwie einen Wendepunkt?
Also es gab nicht den offiziellen Wendepunkt. Das ist im Grunde eine allmähliche Entwicklung, die auch nicht linear verlaufen ist. Adenauer hat sich den 20. Juli schon sehr früh zunutze gemacht, indem er gegenüber den Alliierten damit argumentiert hat, mit dem anderen Deutschland, diesen Begriff gab es ja auch. Also er hat sich darauf berufen, dass es dieses andere Deutschland gegeben hat und hat damit begründet, dass man Deutschland, das ja nun gerade die halbe Welt überfallen hatte, vor ein paar Jahren erst, trotzdem wieder vertrauen kann und auch trotzdem zubilligen kann, wieder eine eigene Armee aufzustellen. Das war sein Argument. Und der 20. Juli eignete sich dafür natürlich wunderbar. Man konnte eben sagen, wir waren ja nicht alles Nazis. Und sogar in der Wehrmacht hat es Offiziere gegeben, die bereit gewesen waren, ihr Leben zu riskieren oder ihr Leben zu opfern, um das Regime zu stürzen.
Das war nach außen gerichtet.
Das war nach außen gerichtet. Nach innen hat er sich überhaupt nichts zum 20. Juli geäußert, obwohl Überlebende und auch die SPD ihn immer wieder ja, darum gebeten haben, wirklich buchstäblich. Aber er hat sich auch zum 10. Jahrestag, an dem dann Theodor Heuss schließlich die entscheidende Rede gehalten hat, auch da hat er bis zuletzt sich geweigert, dass er diese Rede hält. Es war dann Heuss und auch Heuss hat schon bei der Ankündigung dieser Rede also im Grunde einen Shitstorm geerntet. Und auch danach noch, also dass er sich überhaupt mit diesem Thema abgibt und dass das das falsche Signal sei.
Und du hast das wunderbar herausgestellt, wie natürlich Integration für Adenauer immer voranging. Es ging um die Integration der breiten Masse, der NS-Belasteten, also natürlich der unzähligen Nazis. Adenauer hat den bekannten Satz mal gesagt, wenn ich nur dreckiges Wasser habe, dann kann ich es nicht wegschütten. Das war natürlich ein hochpragmatischer Ansatz, weil er wusste, die Zahl der Nazis ist weit größer als die der versprengten Widerständler. Und insofern war natürlich die Lesart, die über Jahre noch anhielt, das waren eigentlich die Verräter, die uns in den Rücken gefallen sind, die dafür gesorgt haben, dass der Krieg verloren ging, die uns eigentlich letztlich um den Sieg vielleicht Sorge waren. Eine zweite Durchstoßlegende, davon sprichst du ja auch. Das war die Lesart, die lange Zeit angehalten hat. Aber dann beginnt ja die eigentliche Instrumentalisierungsgeschichte. Das ist ja der Kern. Du sagst ja, das ist das deutsche Alibi. Das ist der Titel deines Buches. Und insofern bricht es dann in dem Augenblick, wo die Bundeswehr eingeführt wird, wo Baudissin und anderen, der Bürger in Uniform, wo letztlich auch Widerständler zum Teil ja mit die Bundeswehr begründen. Und da wäre schon meine Frage, es ist natürlich eine hochzivile Lesart, dieses Buch, das du bringst. Du bringst immer ganz stark den zivilen Widerstand in Stellung. Die Grundfrage, die ich schon habe, ist die, es fällt ein Stück weit das Soldatische des 20. Juli ein bisschen unter den Tisch. Aber es war natürlich, es waren Soldaten, die am Schluss die Tat gewagt haben. Und sie waren natürlich mit einer gewissen Begründung dann auch diejenigen, die vielleicht tatsächlich berechtigterweise für eine neue Tradition in der Bundeswehr standen. Also das wäre meine Frage. Hatte das nicht auch seine ausgesprochen positiven Seiten, dass man daran anknüpfen konnte, auch in Gegensetzung zu einem etwas schlecht altpreußischer Art, der wo eben Pflicht und Gehorsam unhinterfragt waren? Kann man nicht darin auch ein Positivum sehen?
Unbedingt. Auch wenn ich sicher den zivilen Widerstand stärker betone, aber ich glaube, dass tatsächlich die Tatsache, dass die Bundeswehr sich in die Tradition des 20. Juli gestellt hat oder dass bei der Gründung der Bundeswehr man sich sozusagen auf den 20. Juli bezogen hat, dass das unglaublich nützlich war für das Gedenken insgesamt, für die Verankerung im öffentlichen Bewusstsein. Denn also mit Gründung der Bundeswehr 1955, da war ja das ja noch längst nicht vom Tisch, das Thema Landesverräter. Und übrigens erst recht nicht in der Bundeswehr. Also fast 60% der ehemaligen Berufssoldaten hatten diese Meinung immer noch und hielten die Verschwörer für Eidbrecher. Also das war ja auch der große Punkt aus Sicht der Militärs. Das waren Leute, die haben ihren Eid gebrochen und haben sie ja auch. Also jeder Soldat hat ab 34 einen Eid auf Hitler persönlich geschworen. Und dieses Narrativ sozusagen, das gab es immer noch. Das Klientel war ja auch immer noch dasselbe. Also sie mussten ja eigentlich diese neue Armee mit dem alten Personal aufbauen. Trotzdem, das würde ich auch sagen, Adenauer hat eben 1950 schon Überlebende des Widerstands und Leute aus dem Umkreis des Widerstands, eben Graf Baudissin zum Beispiel, damit beauftragt, diese Wiederbewaffnung vorzubereiten und auch inhaltlich. Und die haben sich zum Beispiel in Himmerod in der Eifel zusammengesetzt und da ist diese Himmeroder Erklärung entstanden, die im Grunde sozusagen eine, ja, wie so ein Manifest der inneren Gefasstheit der neuen Streitkräfte sein sollte. Also so haben sie es verstanden und Baudissin hat dieses Konzept der inneren Führung entwickelt, wenn man so will. Und diesen Begriff gibt es ja auch immer noch, weil man sich überlegen musste, wenn wir uns jetzt in die Tradition des 20. Juli stellen, damit stellen wir uns ja eigentlich in die Tradition von Soldaten, die nicht gehorsam waren, die eben den soldatischen Gehorsam gebrochen haben. Wollen wir das eigentlich? Also die Frage war ja, worauf bezieht man sich in Zukunft? Auf die Wehrmacht können wir uns nicht beziehen, das ist klar. Schon gar nicht nach außen. Und können wir uns jetzt noch auf die preußische Armee beziehen? Fraglich. Aber man brauchte jedenfalls ja einen dezidiert positiven Bezug und auch eine Klärung von ganz konkreten Fragen. Was ist, wenn diese Armee wieder Verbrechen begeht? Muss dann der Soldat blind gehorsam sein? Oder hat er das Recht, im Sinne der inneren Führung eben dann auch ungehorsam zu sein und selber zu denken? Also der Gedanke, selber denken, das ist ja eigentlich tatsächlich etwas aus dem militärischen Teil des 20. Juli übernommen, dieser Gedanke. Insofern stimme ich dir völlig zu, sehr gut, dass die Bundeswehr da sozusagen einen Pflock eingeschlagen hat.
Also man könnte sogar den Titel von Anne-Dore Leber Aufstand des Gewissens gewissermaßen als die Tugend begreifen, die plötzlich dem Soldaten quasi auch ein Stück weit angeraten wurde. Das Gewissen, eine eigene Gewissensprüfung zu übernehmen, um letztlich den Befehl selbst zu hinterfragen. Das, glaube ich, war schon ein Erbe, was man mit Hilfe des 20. Juli auch versuchte, in die Bundeswehr zu inkorporieren. Und weil du es sagst, Baudissin, das ist ja der Schöpfer, ja, des Gedankens der inneren Führung, des Bürgers in Uniform. Also all diese Ideen einer anders gearteten Armee, die wurden ein Stück weit, würde ich schon meinen, auch implantiert, mit Hilfe dieses Mythos, sagen wir es ein Stück weit auch. Also es gibt eine gewisse positive Form der Instrumentalisierung, die du auch gar nicht widersprichst.
Aber da möchte ich kurz einhaken. Also es gibt ja auch nicht wenige Menschen, die das sehr kritisch sehen. Die haben mit der militärischen und politischen Herkunft der Stauffenberg-Attentäter ein Problem. Die kritisieren zum Beispiel auch, dass die Rekruten der Bundeswehr seit Jahren am 20. Juli vereidigt werden und damit in dieser Tradition stehen. Die sagen, Stauffenberg und Co., das sind keine Vorbilder, denn das waren ja keine lupenreinen Demokraten. Also vor allem im Osten Deutschlands wurden ja diese Attentäter auch sehr, sehr kritisch gesehen und das hat sich ja bis heute fortgesetzt. Also wenn wir jetzt sagen, die Bundesrepublik hat da ein neues Selbstbewusstsein für die Bundeswehr daraus gezogen, ist das alles schön und gut, aber das waren keine Demokraten, es gab auch Antisemiten darunter.
Ja, das stimmt, die Kritik ist ja auch berechtigt, also gerade auch Stauffenberg, von ihm gibt es ja auch zum Teil sehr bestürzende Briefe, zum Beispiel aus dem Polenfeldzug. Also klar, ich glaube, dass diese Kritik immer etwas zu kurz greift. Denn ich finde gerade Stauffenberg ist ein Beispiel für jemanden, der ja an irgendeinem Punkt, man kann ihn leider nicht genau timen, aber an irgendeinem Punkt hat er erkannt, dass er in ein verbrecherisches System verstrickt war, dass er dazu beitrug letztlich, dass auch dieser verbrecherische Krieg weitergeht. Und er hat dann danach alles daran gesetzt, dieses Regime zu stürzen. Also ich glaube, wir wollen immer so lupenreine Helden haben. Wir wollen immer am liebsten die Leute, die von Anfang an und immer schon ganz klar und so weiter. Und eigentlich haben wir die ja auch. Stichwort Leber, Stichwort kommunistischer Widerstand. Also
naja, der Kommunist, da muss man leider sehr einhaken. Das Buch ist durchzogen von der Rehabilitierung des kommunistischen Widerstandes, könnte man jetzt ein bisschen bösartig sagen. Und schon das erste Zitat, was du bringst, ist eines, wo du sehr auf die kommunistische Seite abstellst. Also du hast ein Zitat eines kommunistischen Widerständlers. Nun wird man leider sagen müssen, der Kritikpunkt natürlich der Zusammenführung von Widerstand, der hat ja seine Berechtigung, wo man auch sagen kann, auch der kommunistische hatte sicherlich seine Schattenseiten. Natürlich. Man könnte sagen, das war ja immer die Kritik des 20. Juli, er wollte nicht vergemeinschaft werden mit einem kommunistischen, weil er sagte, das ist die totalitäre andere Seite. Aber seien wir jetzt mal gerecht, dann könnte man ja sogar gerechterweise sagen, genauso wie die Stauffenbergs, gerade Stauffenberg natürlich am Anfang gefehlt hat und du, finde ich, machst es wirklich sehr gut. Du sagst eben, wir dürfen nicht diese Nachbetrachtung, Karin, wenn du jetzt nachträglich kommst, ist es wunderbar, dass all die wir das Glück hatten, nicht in totalitären Zeiten groß zu werden, Maß zu nehmen und zu sagen, das sind keine lupenreinen Demokraten, ist Wohlfall, weil wir alle uns selbst nicht in die Situation reinversetzen können der 30er Jahre und nicht mit absoluter Sicherheit wissen, ob wir nun in der Lage gewesen wären, der faschistischen Versuchung zu widerstehen. Und genauso ist es in gewisser Weise mit der kommunistischen. Da ist es ja manchmal auch Wohlfall, denen den Vorwurf zu machen, ihr seid Kommunisten gewesen und guckt doch, was draus geworden ist. Also so könnte man dich gerechterweise ja rehabilitieren. Aber ich finde, ob der kommunistische Widerstand nun die weiße Folie ist, das wäre genauso falsch.
Machst so ist das nicht gemeint.
Ja,
nein.
Ja. Ja, aber trotzdem ist es manchmal interessant, du bist in dem Punkte jemand, der versucht, allen Widerstandsformen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Du stellst sie alle nebeneinander. Und für mich ist ein bisschen trotzdem die Frage, wird damit aber nicht die Unterschiedlichkeit ein wenig nivelliert? Also man müsste nicht eigentlich dann doch sagen, der 20. Juli, so unterschiedlich seine Formen waren, in der Ausführung war er dann doch die Tat von Soldaten, die eines gemacht haben. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Anders beispielsweise auch bei, in keinster Weise, dass ich es nivellieren wollte, als beispielsweise Deserteure. Das war ja immer die Kritik der 20. Juli-Leute, dass sie sagten, der Deserteur ist dann von der Fahne gegangen. Er hat zwar vielleicht auch kleinen Widerstand geübt, indem er dann sagte, ich kämpfe nicht weiter. Aber er wollte auch ein Stück weit sein Leben retten. Die Leute des 20. Juli haben ihr Leben in die Waagschale geworfen, um das Regime zu beenden. Mit, am Schluss sogar mit dem Treskowort, in dem Wissen, wir müssen die Tat wagen, egal ob sie glückt oder nicht. Das war immer das, wo sie sich auch ein Stück weit absetzen und wo man vielleicht dann eher manchmal auch unterscheiden muss. Also alles unter dem 20. Juli gewissermaßen, den gesamten Widerstand zu fassen, was das Buch in gewisser Weise ja dann auch macht. Ist das nicht auch ein Problem?
Also die Kritik habe ich bisher noch nicht bekommen. Ich würde aber erwidern, dass ich das gar nicht in Abrede stelle, dass die Militärs da in absolut bewundernswerter Weise entschlossen gehandelt haben. Also ich will auch Stauffenberg überhaupt nicht am Zeuge flicken. Mir geht es einfach nur darum, dass man dass man die breitere Perspektive einnimmt. Und ich halte diese sozusagen gegeneinander Aufrechnen von Widerstandshandlungen jedenfalls für problematisch. Und was die Ausstellung ja versucht, ist, den Blick auf die Möglichkeiten von Widerstand zu lenken. Also man soll sich ja eigentlich fragen, welche Handlungsspielräume es überhaupt gab, von der jeweiligen Warte aus. Also natürlich hatte ein einfacher Soldat nicht viele Möglichkeiten, überhaupt Widerstand zu leisten. Und ob er jetzt nur desertiert ist, um sein eigenes Leben zu retten oder weil er eingesehen hat, dass es schlimm ist, woran er da gerade teilnimmt und dass er eben nicht noch mehr polnische Juden erschießen möchte oder sowas. Das wissen wir ja nicht. Ich glaube, dass dieses Aufrechnen gerade jetzt mit 80 Jahren Abstand problematisch ist. Und ich glaube, es geht darum, sich anzugucken, welche Handlungsspielräume die jeweiligen Leute hatten. Die Zivilisten beim 20. Juli hatten auch nur noch begrenzte Handlungsspielräume natürlich. Die waren darauf angewiesen, dass der Schlag, der entscheidende Schlag vom Militär kommt. Klar.
Da hast du natürlich recht. Nur es ist so interessant. Es gibt, glaube ich, in der alten Bundesrepublik-Geschichte eben zwei Lesarten. Die eine, die du darstellst, ist die Instrumentalisierungsgeschichte der Konservativen. Die ist in deinem Fokus. Die wird sehr von links. Das ist eine linke, eine klassische, sag mal, sozialdemokratische Betrachtung an die. Und mit berechtigtem Vorwurf, weil du sogar sagst, das teile ich alles. Eigentlich verteidigt ihr zivile Widerständler oder ihr Traditions-, ihr Sozialdemokraten, die ihr Ideale habt. Ihr verteidigt eure Leute. Bin ich ganz bei dir. Aber es gibt neben dieser Kritik, die eben diese zivile Seite in den Vordergrund stellt, die aber übrigens interessanterweise in der Geschichte der Bundesrepublik, und Karin hat es ja auch ein bisschen auf den Punkt gebracht, immer schon sehr die Traditionslinien des Konservativen kritisierte. Also die soldatischen ich spreche dann immer von den Tugenden, aber die soldatischen Traditionen, auch die fehlgeleiteten Traditionen, die nationalistischen Traditionen eines Stauffenberg, das ist ja die klassische Linie, in der bewegst du dich in meiner Wahrnehmung ein bisschen. Bei der würde ich heute fragen, macht sie sich es manchmal nicht eben auch zu leicht in dem Punkt, da wir heute ein Stück weit doch die Frage auch aufwerfen könnten, wenn wir uns nur einen Blick werfen in die Ukraine, wo solche Fragen des Heroismus, die alte Bundesrepublik nicht beantworten musste, ja, glücklich das Land, das keine Helden braucht, wir brauchten so eine Form von eigentlich militärischem Widerstand nicht oder Widerständigkeit, aber die Ukraine stellt uns doch wieder ein Stück weit auch die Frage, braucht es nicht manchmal eben doch solche Leute vom Schlager eines Stauffenbergs, die auch in der Lage sind, die Tat zu üben? Das meine ich, und das habe ich den Eindruck, ist in der klassischen linken Kritik, kommt das ein bisschen manchmal zu kurz. Das ist mein Eindruck. Weißt also du? Und das ist deswegen auch ein bisschen die Anfrage. Am Schluss endest du dann auch wunderbar zivil. Der 20. Juli ist der Inbegriff für Kompromiss und Toleranz. Nun gut, da sollten wir gleich nochmal drüber reden. Ich sehe das nicht so. Ich sehe im 20. Juli ganz andere Erblasten, die kann man kritisch betrachten. Das ist eine Erblast auf die deutsche Nation. Es ist kein Zufall, dass der 20. Juli nicht nur das andere, sondern das bessere Deutschland war. Wie war das der George-Satz? Wir sind das heilige Deutschland. Das kann man sehr kritisieren. Aber das waren absolut auf Deutschland eingeschworene Patrioten. Wahrscheinlich übrigens aber auch die Lebers. Lebers war Marc Anders, die Sozialdemokraten natürlich nochmal anders. Aber der wirkliche 20. Juli waren hochnationalbewusste Leute, die ihre Nation auch, schon mit dem Anspruch, die wollten das Erbe, die Ehre Deutschlands verteidigen. Deswegen taucht für mich schon die Frage auf, kann man das am Ende so fassen unter dem Begriff Zivil, Kompromiss, Ausgleich? Und den Gewehrsmann, den du bringst, ist interessanterweise ja auch nicht ein Stauffenberg, es ist dann Moltke. Und Moltke ist natürlich der zivilste von allen als Kreisauer Kreis, längst schon übrigens im Gefängnis, als der Widerstand dann wirklich zur Tat schreitet, und auch der weltmännischste mit seiner Mutter, einer Engländerin. Deswegen, das wäre so mein Stachel. Muss man da nicht mehr unterscheiden? Und müssen wir nicht die Frage aufwerfen, gerade wenn du sagst, alle haben ihr Recht, müssen wir heute die Frage nicht aufwerfen? Ja, verdammt, es mag Situationen geben, in denen halt tatsächlich der Widerstand mit Gewalt, mit Waffen dann der notwendige ist. Gegen den Vorwurf, auch den man im Kreisauer Kreis ja auch machte und der sich irgendwo selbst macht, ihr habt unendlich lang diskutiert, aber zur Tat schreiten mussten am Schluss dann die Stauffenberg mit seiner kaputten Hand.
Ja. Na klar, jetzt verkürzt du es sehr stark, aber ich möchte jedenfalls gar nicht so gelesen werden, dass ich den 20. Juli jetzt allein auf die zivile Seite beschränke, auch wiederum. Nein, ich wollte ja gerade die Gesamtperspektive. Also ich bin mir sehr wohl bewusst, ich habe ja auch zwei Kapitel, die sich darum drehen, wie der 20. Juli sich letztlich entwickelt hat. Also das war mir total wichtig, und da geht es sehr wohl auch um militärische Überlegungen und militärische Notwendigkeiten. Mir war sehr wichtig, deutlich zu machen, weil ja auch dieser Vorwurf immer wieder kommt, warum erst 44? Wenn man sich die Geschichte ansieht, dann versteht man, warum erst 44. So, ohne das jetzt unbedingt entschuldigen oder sonst was zu wollen, sondern ich finde, man muss es einfach erklären und sehen. Und man kann das ganz gerade da sehr stark am Militär festmachen. Und das habe ich auch getan. Deswegen aller Ehren wert. Und ich war gestern zum Beispiel in einer Schule im Gymnasium und wurde da von den Schülern gefragt, würden Sie es denn gutheißen, dass Hitler ermordet wurde? Was halten Sie dann von diesem Attentat? Ist das gerechtfertigt, obwohl man doch eigentlich nicht töten soll? So. Und dann, ja, habe ich gesagt, das war auch im Widerstand umstritten, innerhalb der Verschwörer. Im Kreisauer Kreis waren die meisten dagegen. Aber die meisten waren dann wiederum in den anderen Teilen und gerade im Militär davon überzeugt, dass es notwendig ist. Und dass das jetzt eben so eine ja, gewaltsame Handlung nötig ist. Und es war ja auch nicht nur das Attentat, man hätte ja auch noch mehr Gewalt anwenden müssen. Also nicht nur gegen Hitler und mit dem Attentat allein war es nicht getan. Es war vollkommen klar, dass in dieser Situation nur das Militär überhaupt etwas tun kann. Das war unstrittig. Aber jemand wie Gördeler, nationalkonservativ, Zivilist, ehemaliger Oberbürgermeister von Leipzig, seit 38 schon eigentlich an Staatsstreichplänen beteiligt, der war bis zuletzt immer noch der Meinung, man darf dieses Attentat nicht begehen. Aber wir brauchten sozusagen, ich sage jetzt wir brauchten Leute für den 20. Juli, die dann eben wie Stauffenberg alles auf eine Karte gesetzt haben. Und noch ein Punkt, ich finde, dass Stauffenberg, ausgerechnet, dass Stauffenberg der Attentäter war, ist eigentlich mit eine Tragik des Ganzen, weil er war ja eigentlich gar nicht geeignet dafür.
Aber als Schwerbehinderte. Er war der Einzige, du beschreibst das ja wirklich, das will ich mal sagen, in Rehabilitation, das ist alles, das ist backmesserisch, was ich mache, sei nochmal gesagt, ich greife mir die Punkte, die ich diskutierenswürdig finde, bei all dem, was großartig ist, das finde ich mich auch enorm, dass du nochmal in dem Buch es schaffst, wirklich die Genese des 20. Es ist so unendlich viel, was in dem Buch drinsteckt, auch wirklich zu beschreiben, wer war Akteur, welche waren im weiteren Umfeld, alles drin. Aber in der Tat, du beschreibst natürlich auch, er war am Schluss der Letzte, der rankam, und die Tragik, das fand ich auch sehr interessant. Er hätte ja, man kennt die Geschichte ja mit dem zweiten Zünder, aber zu Recht hast du natürlich auch geschrieben, er hätte das Paket ja nur da lassen können. Er hat es noch nicht mal, er hat es eben nicht reingelegt. Es hätte sich vielleicht von selbst noch mit entzündet, dann wäre die Bombe eben in ihrer Wirkung die gewesen, die man gebraucht hätte.
Mit Sicherheit.
Übrigens auch hochinteressant, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Einer der Verschwörer wollte einen Kollegen gewinnen, Schmund hieß der, der aber sich dann nicht bereit erklärte und er starb am Tisch. Als Adjutant von Hitler, nicht? Der ist dann eben draufgegangen. Also das sind auch irre kleine dramatische Geschichten, die du beschreibst. Also das kommt alles vor. Nur, das schien mir nur wichtig zu sein, weil manchmal, und das finde ich dann schon eine Sache, die sich auch in der Geschichte der Bundesrepublik sehr durchzieht, wiederum meine ich, Gerechtigkeit allen Strömungen widerfahren zu lassen, was ja berechtigt ist, und ich schätze übrigens auch Peter Steinbach ausgesprochen, ja, also auch ein alter Blätterautor und Leser, der erste Leiter der Gedenkstätte, das ist jemand, der eben diese Breite darstellen wollte. Aber jetzt, vielleicht können wir noch einen Schritt nochmal trotzdem mal zurückmachen, diese Debatte um die Frage, weil du beschreibst das auch so wunderbar, du beschreibst ja auch den Generationenkonflikt zwischen den verschiedenen Strömungen des Widerstands, also der Widerstandsgeneration im engeren Sinne, die Beteiligten zum Teil, manchmal sogar die Söhne, eine große Stimme ist natürlich der Sohn von Klaus Schenk von Stauffenberg selber, der also immer wieder den Widerstand verteidigt, und dann kommt eine jüngere Generation. Clarita von Trotz zu Solz beispielsweise, die haben dann plötzlich den Blick sehr geweitet und haben ja offensichtlich viel weniger Schwierigkeiten gehabt, als dann diese Weite in den Blick genommen wurde und der militärische Widerstand ein Stück weit ja auch durch einen kommunistischen ergänzt wurde. Das hast du da sehr gut beschrieben. Hast du da auch eigene Diskussionen mit Angehörigen mal geführt?
Ja, ich war vor kurzem in Berlin eingeladen zu einer Angehörigengruppe. Das ist so eine Gruppe, da sind noch ein paar Kinder auch dabei, aber auch dann überwiegend Enkel. Und ja, die verstehen sich, glaube ich, so ein bisschen noch als ja, Vertretung des zivilen Widerstands. Tatsächlich sind nur ein paar Angehörige von Militärs dabei. Die haben auch neulich diesen Aufruf gestartet gegen die AfD mit großem Echo. Und denen geht es genau um diese Verbreiterung. Und die wollen eigentlich eben Brücken bauen. Und das ist ein großes Thema, dass sie sich immer wieder, das haben sie aber auch schon von ihren Eltern sozusagen oder Großeltern übernommen zum Teil, dass sie sich immer wieder so ein bisschen in die zweite Reihe gesetzt gefühlt haben. Also auch eben gerade bei den Gedenkfeiern, wo einfach die Bundeswehr so stark Präsenz zeigt und einfach das Militär auch optisch.
Die fühlen sich
so
richtig verdrängt dadurch ein Stück weit auch, durch die Präsenz des Staates mit der Bundeswehr.
An den Rand gedrängt. Vielleicht
ja.
So.
Dieser Streit um die Deutungshoheit, der hört ja einfach auch nicht auf. Ich finde eine Sache tatsächlich dabei sehr wichtig, nämlich die Einsamkeit der Attentäter des 20. Juli. Dass die im Grunde lange das vorbereitet haben, das natürlich nicht so gut teilen konnten, aber auch das, als es dann passierte, dass sie doch sehr einsam waren und dass es eben nicht so ein Echo ausgelöst hat und dass sie eben nicht als Alibi dafür herhalten können, dass wir Deutschen alle gegen die Nazis waren. Sie waren eben sehr einsam.
Ja, also ganz bitter, finde ich. Also das vergisst man auch immer wieder, finde ich. Und das geht auch unter in den Gedenkfeiern, dass das eine Minderheit war. Dass es ja sowieso eine Minderheit war, die überhaupt Widerstand geleistet hat. Und dass auch der 20. Juli, auch wenn er größer war als nur Stauffenberg, aber doch ja letztlich im Vergleich zu 65 Millionen Deutschen, die es damals gab, ja doch einfach wenige Menschen, ja. Und eben sich gegen eine Mehrheit zu stellen, die ganz anderer Meinung war und die loyal zum Regime gestanden hat. Und ja leider zum großen Teil auch über 45 hinaus. Also ja, ganz bitterer Aspekt.
Ist auch einer, den man natürlich heute fast, wenn man es mal überträgt auf andere Regionen Deutschlands, dann ist man bei der AfD und Gebieten, die mittlerweile rechtshegemonial sind, wo man ähnliche Formen von Isolation von Linken begreifen muss. Und man kriegt das im Osten mittlerweile geschildert, wo ganze Regionen hegemonial rechts sind und eben letztlich auch Einzelne sich kaum behaupten können letztlich. Ne?
Also das ist dann die Frage, pervers, was ist denn Widerstand pervers, überhaupt?
Ne? Ja, oder überhaupt Behauptung, Selbstbehauptung gegenüber einer anderen Dominanz. Ne? Und ich meine, da ist vielleicht der Punkt, wie nimmst du das wahr mittlerweile? Ist die AfD die letzte Stufe einer Instrumentalisierung des Widerstands des 20. Juli oder wie ist deine Wahrnehmung da?
Ja. Ich weiß nicht, ob sich das noch steigern lässt, aber es ist natürlich irgendwie eine besonders krude Pointe dieser ganzen Geschichte. Also ich finde, wenn man sich anschaut, dieser Weg von Landesverrätern bis hin dazu, dass sich jetzt die AfD in eine Tradition mit Stauffenberg stellt, das ist schon, also diese Entwicklung haarsträubend, finde ich. Die AfD macht das einfach sehr geschickt. Also sie bedient ja sozusagen gleich zwei Seiten. Also sie kann einerseits ihrem Klientel gegenüber sagen, hier, wir stellen uns in eine Tradition mit dem Widerstand, weil wir Widerstand gegen ein unfreies System leisten. Stichwort Merkel-Diktatur und solche Worte sind ja gefallen. Und andererseits kann sie sagen, wir tun ja der Demokratie Genüge und wir legen eben auch im Bendlerhof unseren Kranz nieder am Jahrestag und nehmen eben teil an diesem demokratischen ehrenden Gedenken. So. Also in zwei Richtungen, perfekter geht das Alibi nicht. So.
Das ist vielleicht aber auch dem Umstand geschuldet, dass der Widerstandsbegriff eben so fluide geworden ist letztlich. Nicht? Das ist eine, glaube ich, ganz große Gefahr. In dem Maße, in dem unsere heutige Gesellschaft als eine nicht mehr demokratische begriffen wird von Teilen, ja, es geht ja ganz schnell zu sagen, das ist Corona was auf den Punkt gebracht, das ist Form von Diktatur, es gibt keine Meinungsfreiheit, es gibt ja in Teilen mittlerweile im Osten gerade zum Teil ja den Eindruck, das ist fast schlimmer als zu DDR-Zeiten. Also eine ungeheure Nivellierung der diktatorischen Verhältnisse. In dem Augenblick kriegt natürlich der Widerstandsbegriff eine Verfügbarkeit, auf den sich die AfD einfach draufsetzen kann letztlich. Ne? Und das ist natürlich schon wirklich perfide. Es gab, glaube ich, auch direkte Instrumentalisierung von Stauffenberg. Wo ist der nächste Stauffenberg oder sowas? Also in der, ne,
ja, das war jetzt Plakat, nicht von, ne? Das war nicht von der AfD. Das war so ein Aufkleber, der damals, also vor ein paar Jahren kursierte. Mhm. Das war jetzt nicht Parteiwerbung der AfD.
Aber während der Corona-Zeit.
Genau, ne? Und da hieß es, Merkel länger an der Macht als Hitler und kein Stauffenberg
in Sicht. Ja, genau. Also dann sieht wie, und das ist ähnlicher, wenn wir dran denken, genauso perfide war es ja, die Gleichsetzung mit Sophie Scholl gab es ja auch, nicht? Da wurde behauptet, ich bin die Sophie Scholl, als irgendeine Corona-Leugnerin auf der Straße war.
Ja, Sophie Scholl würde AfD wählen, der das Kreisverband so, der AfD Nürnberg. Ja.
Aber umso wichtiger ist es doch, dass man, so wie du es jetzt auch machst und wie auch immer mehr Historikerinnen, so wie ich das verstehe, es machen, dass man die Geschichte dieses Widerstands auch ein bisschen breiter sieht und auch erzählt.
Finde ich jedenfalls, ja. Und dass man eben auch ja wirklich die Fakten darlegt und unterscheidet. Also Widerstand in einer Demokratie, das ist einfach Unsinn. Also da kann man, finde ich, schlecht von Widerstand sprechen.
Absolut,
also,
das ist das Erste.
Da müsste man eher, weiß ich nicht, von Engagement oder
Protest.
Oder sowas. Aber Widerstand in einer Demokratie mit dem Widerstand in einer Diktatur gleichzusetzen, also das ist wirklich eine krude Verdrehung, die einfach auch natürlich die Fakten völlig verlässt, auch die historischen Fakten und auch die Fakten über Stauffenberg letztlich.
Aber trotzdem bliebe für mich dann nochmal am Ende die Frage, was meinst du, man versucht sich ja manchmal, finde ich jedenfalls manchmal ganz spannend, den Gedanken zu machen, wie würden die Akteure die Gegenwart begreifen? Wie, oder anders ausgedrückt, wie unzeitgemäß wären sie denn heute? Also, und da meine ich schon, wenn man den 20. Juli sich betrachten würde und sie mal heute jetzt in die Gegenwart beamen wollte, dann würden sie mit Begriffen einhergehen, die uns doch als sehr, sehr fremd vorkämen. Ehre, Pflicht, Gehorsam schon einer Sache verpflichtet, unter Einsatz des eigenen Lebens. Das sind alles schon Dinge, die heute in der Zeit ziemlich unzeitgemäß sind. Also, und das kommt mir tatsächlich ein bisschen, weil du es so weitest, zu kurz. Ich würde glauben, der Stachel, den diese Leute heute uns antragen, ja, die Verpflichtung, im Zweifel sogar das Leben zu lassen, diese Sachen sind schärfer konturiert zu der Gegenwart, in der wir leben. Einer Gesellschaft, die doch eigentlich letztlich der privaten und individuellen Freiheit fast alles unterordnet. Da sind die Leute eigentlich unzeitgemäßer und vielleicht auch eine größere Provokation, als du sie dann am Ende machst. Also bei dir bleibt am Ende, was ja stimmt, sie waren in der Lage, klassenübergreifend zu kommunizieren, sie haben eine Breite hergestellt, aber sind nicht dann doch die Akteure eigentlich für uns noch mehr Stachel, weil sie fragen, ja, muss man sich noch viel, nicht vielleicht weit mehr einsetzen? Muss man gerade in Zeiten, in denen die Demokratie wieder auf dem Spiel setzt, muss man da nicht viel, viel mehr Engagement zeigen? Ist das nicht vielleicht sogar noch die viel härtere Anfrage?
Ja.
Ja, zum Glück. Also haben wir vielleicht keinen Widerspruch, aber weißt du, ich finde es deswegen immer so spannend. Wir haben diesen Begriff eines heroischen Einsatzes des Lebens in der Bundesrepublik nicht gebraucht. In der alten Bundesrepublik. Das ist unser großes Glück immer gewesen. Aber wir sehen doch jetzt letztlich, und das finde ich, lässt auch den Blick aufs Militär nochmal anders gerinnen, wir sehen eben doch nochmal, dass gerade in der Ukraine, und wir müssen nicht weit blicken, offensichtlich ein Einsatz möglicherweise sogar des eigenen Lebens etwas ist, was plötzlich eine Aktualität bekommt, die wir lange uns gar nicht bewusst gemacht haben. Und das da, finde ich, kriegt auch der 20. Juli nochmal einen anderen Stachel. Das war so ein bisschen mein Insistieren auf der Unterschiedlichkeit. Bei aller Richtigkeit auch mal deutlich zu machen, die Julius Lebers, die Mierensdorf, die haben natürlich ihr Leben genauso riskiert. Die wussten ganz genau, Julius Leber, eine ungeheure beeindruckende Figur. Und ich finde es auch ein Drama, dass diese, ist der Ziehvater von Willy Brandt, nicht? Das wissen selbst die wenigsten Sozialdemokraten. Also das ist eine ungeheure Biografie, ein ungeheuer beeindruckender Typ, Mierensdorf ähnlich, die natürlich genauso in ihren Möglichkeiten alles versucht haben. Aber das ist doch eigentlich der Stachel, der heute manchmal bei unserer Gesellschaft, finde ich, gar nicht mehr in der Schärfe da ist, dass sie so viel riskiert haben letztlich.
Ja, uns geht's einfach sehr, sehr gut.
Ja, ja, in der Hinsicht.
So, ja, wir können uns eigentlich auf dieser Demokratie und auf der freiheitlichen Grundordnung ausruhen und ja, mal ein bisschen demonstrieren gehen. Also noch sind wir nicht, mit Ausnahme vielleicht tatsächlich von Soldatinnen und Soldaten, für die ja durchaus, wenn sie jetzt irgendwie versetzt werden, dann auch die Aussicht besteht, dass sie unter Umständen ihr Leben riskieren. Das ist ja vollkommen richtig.
Genau, das ist es. Und ich finde, aber der 20. Juli und eben völlig zu Recht, nicht nur, keineswegs nur die militärischen Akteure, machen einem doch bewusst, was für ein Mut dazu gehörte. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass nicht manch einer, um es deutlich zu sagen, wir sitzen hier wunderbar in unserer Redaktion, aber manch einer, der heute schon wieder in Ostdeutschland auf die Straße geht und Politik macht und offensichtlich nur Plakate klebt, hat manchmal mittlerweile auch schon einen solchen Mut aufzubringen, ein Bürgermeister, der weitermacht, obwohl seine Familie bedroht wird. Also damit sind wir dann mittlerweile schon wieder Zeiten gar nicht so ganz entfernt, die trotzdem auch diesen Mut für die Demokratie auch erfordern.
Also es gibt ja auch den Begriff des Alltagshelden oder der Alltagsheldin. Und den, finde ich, kann man hier auch ruhig nochmal anbringen, weil das natürlich genau auch diese Menschen meint, die tatsächlich in kleinem Rahmen auch Mut zeigen. Mich würde jetzt so am Ende nochmal interessieren, was war für dich eigentlich am interessantesten bei der Beschäftigung mit diesem Thema?
Ich fand am interessantesten, wie sehr die Aufarbeitung, die Beschäftigung, die Gedenkkultur und die aktuellen Ereignisse jeweils ineinander griffen und sich gegenseitig bedingten, beeinflussten, beschleunigten, bremsten. Also, dass man ja tatsächlich ein wirklich großes Panorama aufmachen kann und immer wieder trotzdem die Verbindungslinien ziehen kann. Das fand ich wirklich interessant und am eklatantesten natürlich im Grunde im Verhältnis zwischen Ost und West. Also wie stark letztlich der Kalte Krieg auch dazu geführt hat, dass sich die Gedenkkulturen so auseinanderdividiert haben. Und letztlich sich eben im Westen eine ganz andere Sicht auf den 20. Juli, aber eigentlich auch auf den Widerstand insgesamt, eingebürgert hat als im Osten.
Siehst du da überhaupt eine Möglichkeit, über so ein Thema ins Gespräch zu kommen?
Also ich war neulich zu einer Lesung in Thüringen und ich hatte mir extra ein paar Stellen aus dem Buch ausgesucht, wo es genau um diese Problematik geht, um Ost und West und das unterschiedliche Geschichtsbild. Und tatsächlich die Gespräche hinterher und auch die Fragen hinterher gingen genau in diese Richtung. Also eigentlich fingen die meisten Sätze an mit "uns hat man immer erzählt" oder "ich dachte immer, es sei so und so". Und zwar sowohl aus Westsicht als auch aus Ostsicht. Und ich glaube, dass an solchen Abenden oder wenn solche Gespräche zustande kommen, wirklich Aha-Effekte passieren können auf beiden Seiten. Dass man einfach entdeckt, dass man einer verengten Sicht aufgesessen hat.
Aber das macht dein Buch aber auch so wichtig, weil ich finde, das ist heute mal ausnahmsweise nicht nur eine Empfehlung der Lektüre unseres Textes, sondern ich empfehle ausdrücklich, das Buch zu lesen, weil was immer wieder beschreibt, wie mit jedem Datum, auch 68, wie kurz beispielsweise 2. Juni, wie das Ereignis des 2. Juni 67 reinspielt und dann plötzlich die Tötung ohne Sorgs eine Rolle spielte beim Gedenken des 20. Juli, genauso 53. Alle Ereignisse, die im deutschen Verhältnis stattfinden, rekapitulierst du. Und insofern ist dein ganzes Buch eine ungeheuer spannende Geschichte, auch der Geschichte der Bundesrepublik, am Beispiel des Gedenkens des 20. Juli. Und du nennst es, glaube ich, dann eben auch einen Lackmustest. Wie geht man in der Republik mit dem 20. Juli um, ist ein Lackmustest auf die Frage, wie die Republik sich ihrer eigenen Geschichte gestellt hat. Also ich kann nur hoffen, ich finde, du hast so vieles da schon aufgemacht, du könntest da wahrscheinlich noch 3 weitere Bücher drüber schreiben. Ich hoffe das in gewisser Weise, weil du reißt so vieles an, was man noch weiter bearbeiten kann. Wir freuen uns jedenfalls auf den nächsten Text von dir in den Blättern.
Ja, vielen Dank für den tollen Artikel und das Gespräch.
Ja, danke fürs Kommen.
Danke euch. Vielen Dank, Ruth.